wir sind bei der Zentralität der Arbeit im 19. Jahrhundert. Als Antwort auf dieses ins Zentrum Rücken der Arbeit kennen wir zwei Geschichten. Einmal die von Hegel und die von Marx. Beide Geschichten setzen einander fort, sie greifen ineinander. Man könnte sie auch im Kreis lesen. Wären da nicht die differenten Anfänge und die differenten finalen Figuren. Sie erinnern sich, Hegel startet beim eingebildeten Subjekt, lässt es in den Kampf auf Leben und Tod gehen, woraus dann Herr und Knecht entstehen und schließlich arbeitet der Knecht den Herrn weg. Marx startet nicht bei den eingebildeten Subjekten, sondern er startet nicht beim Kampf auf Leben und Tod, sondern beim Resultat, bei der objektiven Klassenlage bei Herr und Knecht. Und aus der Klasse an sich, den Knechten an sich, werden die Knechte für sich, das rebellische Kollektiv, das streikt, in den Kampf auf Leben und Tod zieht, um als siegreiche Arbeiterklasse dann das Ende aller Klassen zu verkünden. Und wenn Sie im Kreise gehen wollen, meine Damen und Herren, so müssten Sie an das letzte Gefecht, Sie erinnern sich, blutiger Krieg oder nichts, anschließen und mit Hegel sagen, ich zitiere, durch den Tod ist zwar Gewissheit geworden, dass beide ihr Leben wagten und es an ihnen und dem anderen nicht verachteten, aber nicht für die, welche diesen Kampf bestanden. Zitat Ende, Sie erinnern sich an das Zitat. Das heißt, nicht für die siegreiche Arbeiterklasse. Und dann machen Sie wieder mit Hegel weiter, schreiten zu Marx fort, kommen wieder ins letzte Gefecht und so weiter und so weiter. Und wenn Sie das geübt haben und richtig gedanklich trainiert, dann wird Sie irgendwann das Thema von Nietzsche erreichen, nämlich ewige Wiederkehr des Gleichen. Ewige Wiederkehr des Gleichen. Also Nietzsche, dazu kommen wir jetzt. Da ist er, 16 Jahre alt, so wie er da steht, wissen Sie ja auch, welches Bild der 16-Jährige hier im Kopf hat. Nicht? Achten Sie auf die rechte Hand, nicht? Das ist napoleonisch. Nicht? Napoleon, Historiker Nipperdey eröffnet ja seine Geschichte des 19. Jahrhunderts mit dem blasphemischen Satz, am Anfang war Napoleon. Nietzsche steckt tief im 19. Jahrhundert. Die Hand, wenn Sie das genau sehen, streckt, ist freilich vielleicht so 15 cm zu hoch gegriffen. Napoleon hatte bekanntlich einen Leberschaden. Nietzsche hält hier sein Herz fest, wenn Sie das anthropologisch sich genau ansehen. Ja, also Nietzsche, so wie wir bei Marx oder wie es bei Marx keinen unschuldig naiven Anfang gibt, weil mit dem Namen von Marx eine erdrückende und zwiespältige Praxis verbunden ist, so gibt es auch bei Nietzsche keinen unschuldig naiven Anfang und eigentlich wäre es notwendig, so wie wir es bei Marx gemacht haben, jetzt auch mehrere Stunden darauf zu verwenden, Nietzsche-Bilder kritisch Revue passieren zu lassen. Das wäre eigentlich erforderlich, aber dafür ist unser Semester zu kurz. Und unser Semester ist auch zu kurz, um das zu tun, was immer ein lohnender Zugang zu Nietzsche ist, nämlich mit seiner Biografie anzufangen. Aber ich will zu diesen beiden Bereichen, Nietzsche-Bilder, Biografie, sozusagen diesen kleinen Exkurs machen, wer war Nietzsche. Vielleicht zunächst zur Biografie. Warum ist die Biografie Nietzsches ein Königsweg, um an sein Denken heranzukommen? Bei vielen Autoren, die wir lesen, interessiert uns die Biografie ja nur am Rande. Uns ist wichtig eben, was ein Autor zu einem bestimmten Thema zu sagen hat. Wer der Autor ist, tritt in den Hintergrund und das hat ja auch seinen guten und entlastenden ökonomischen Sinn. Die Sache ist wichtiger als die Person. Uns interessiert, was gesagt wird und nicht, wer das sagt. Aber, meine Damen und Herren, bei Nietzsche, ausgerechnet bei Nietzsche, geraten wir mit dieser Was-Perspektive regelmäßig in Schwierigkeiten des Verständnisses. Und zwar deshalb, weil Nietzsche selbst die Wehrfrage als hochdringlich behandelt hat. Ja, er macht uns immer wieder in seinen Texten aufmerksam, dass der Bezug zur Sache, also die Was-Frage, immer mächtig durchkreuzt wird von der Wehrfrage. Wer ist das, der das behauptet? Wer? Wer ist das? Warum man widerspricht, so lautet ein Aphorismus Nietzsches, und seine Philosophie besteht ja überwiegend aus Aphorismen, kein System wie bei Hegel, sondern Aphorismen. Also, warum man widerspricht, so heißt ein Aphorismus. Haben wir nur die Was-Frage im Auge, so glauben wir ja, dass wir widersprechen, weil wir eine andere Auffassung haben, anderes beweisen können, das Argument des anderen unlogisch finden, Informationen haben, über die der andere nicht verfügt, etc. Warum man widerspricht. Nietzsche sieht aber hier andere Tendenzen am Werke, Tendenzen, die mit der Sache gar nichts zu tun haben. Also ich zitiere in diesem Aphorismus, da sagt er, warum man widerspricht. Man widerspricht oft einer Meinung, während uns eigentlich nur der Ton, mit dem sie vorgetragen wurde, unsympathisch ist. Zitat Ende. Also ginge es nur nach dem Inhalt der Sache, so könnten wir ja schon zustimmen. Wir haben auch eigentlich überhaupt keine andere Auffassung. Trotzdem widersprechen wir, weil uns der Ton unsympathisch ist. Und dieser Ton, er wird von diesem Menschen erzeugt. Wir sehen ihn an, wir merken, dass die Worte, so wie er oder sie dasteht, sitzt, geht, Miene macht und so weiter, dass das von uns nicht widersprochen bleiben kann, weil eben hier die Wer-Frage die Was-Frage überwältigt hat. Hier trifft sich übrigens Nietzsche mit Max Stirner, der, wie Sie sich erinnern, ja zuerst die Wer-Frage so mächtig ins Spiel gebracht hat. Nicht was ist der Mensch, sondern wer ist der Mensch? Und Nietzsche, das wissen wir inzwischen, hat ja Stirner in sich aufgesogen. Die Wer-Frage wird bei Nietzsche mit einer ja hochsensiblen Menschenkenntnis, einer labyrinthischen Psychologie und einem Spürsinn für alle Hässlichkeiten des menschlichen Lebens behandelt. Und diese Wehrfrage kommt gerade auch immer dann ins Spiel, wenn Nietzsche soziologische, gesellschaftliche Fragen behandelt. Also etwa in dem ganzen Bereich, Themenbereich sozialer Gerechtigkeit, der Diskussion der Arbeiterfrage etc. könnte Nietzsche inhaltlich vielleicht schon zustimmen, aber wenn er dann den Ton hört, in dem das vorgetragen wird, diesen Ton voller Neid, Missgunst, Kleinlichkeit, dann ist seine wahrscheinliche Reaktion immer die, dass er sagt, soziale Gerechtigkeit denen gegenüber niemals. Also der Königsweg zu einem Nietzsche-Verständnis ist die Biografie. Wer? Wer ist dieser Friedrich Nietzsche? Wer ist das? Nicht was hat er gesagt, sondern wer ist er? Damit kann ich jetzt gar nicht anfangen. Ich will Ihnen nur einen Vorschlag machen, wie man anfangen könnte. Nicht? Man könnte Kurt Paul Jans, Standardbiografie Friedrich Nietzsche, lesen, 3 Bände, München, 1978. Das lohnt sich. Aber damit fange ich jetzt gar nicht an. Überhaupt sollten Sie in puncto Nietzsche und Nietzsche-Literatur, Nietzsche-Ausgaben, diese Wer-Frage immer sorgsam klären. Wer? Wer schreibt das? Wer ist Kurt Paul Jans? Ist die erste Frage, nietzscheanisch. Wer ist das? Insbesondere mit dem Nietzsche-Nachlass, und das sind etwa 5000 Seiten Text im Vergleich zu etwa nur 3000 Seiten, die er selbst publiziert hat, mit diesem Nietzsche-Nachlass ist ungemein viel Unsinn gemacht worden. Und damit will ich nur ganz kurz auf Nietzsche-Bilder eingehen, beziehungsweise genauer gesagt auf ein Nietzsche-Bild eingehen, das für viele Deutsche so oder so jahrzehntelang maßgeblich gewesen ist, nämlich das Nietzsche-Bild Nietzsche, der Wegbereiter des Faschismus. Wie kommt es zu diesem Bild, zu diesem Nietzsche-Bild? Und was die Weichenstellungen für dieses Bild angeht, so können wir die Wer-Frage inzwischen relativ gut beantworten. Im Januar 1889 fiel Nietzsche in geistige Umnachtung. Seine Schriften hatten bis dahin nur ganz wenig Aufmerksamkeit erregt. Er hatte überhaupt auch Schwierigkeiten, Verleger zu finden. Einige größere Sachen hat er auf eigene Kosten drucken lassen, selbst bezahlt. Nietzsche ist zu Lebzeiten nicht berühmt gewesen. Er wurde berühmt durch die rege Tätigkeit seiner Schwester, die in den 90er Jahren freie Bahn hat, Nietzsche auf dem philosophischen Markt zu bringen. Also die Wer-Frage hat ein gewisses Profil, einen Namen, nämlich Elisabeth. Dazu einige Daten vielleicht. Also, 1889 Beginn der geistigen Umnachtung, Elisabeth Förster, geborene Nietzsche. Elisabeth hatte sich schon zuvor in nationalistischen, antisemitischen Gruppierungen aufgehalten und angeschlossen. 1885 heiratet sie Bernhard Förster. Und dieser Bernhard Förster, wer war das? Das war ein führender Vertreter der antisemitischen Propaganda des deutschen Christentums. Das waren die Sekten, die Gruppen, die die These aufgestellt hatten, Jesus sei ein Arier gewesen, kein Jude, sondern ein Arier. Als Bernhard Förster dann in einer Straßenbahn jüdische Fahrgäste angriff und anpöbelte, misshandelte, kam es zu einem Skandal. Herr und Frau Förster setzten dann auf die Woge des deutschen Kolonialismus und gründeten im Paraguay eine teutonische Kolonie. Diese Koloniegründung ging schief. Sie lief dann zwar noch weiter, dazu sage ich auch noch was, aber auf jeden Fall ging sie gemessen an den Erwartungen schief. Bernhard Förster begann Selbstmord. Nach diesem Geschehen hat dann Elisabeth Förster versucht, ihren toten Mann zu einem Nationalhelden zu machen. Bernhard Förster als Märtyrer der deutschen Sache. Das klappt aber auch nicht so recht. Aber was bei ihrem Mann nicht klappt, das klappt dann bei ihrem Bruder. Das heißt, Frau Förster verwandelt sich in Frau Förster Nietzsche und beginnt damit, Friedrich Nietzsche als Heroen neudeutscher, rassereiner, nationaler Größe zusammenzubasteln. Also zusammenzubasteln auch in einem ganz praktischen Sinne, da ist sie, Elisabeth. Sie montiert nämlich aus den Skriptbergen des Nachlasses, montiert sie ein Hauptwerk Friedrich Nietzsches mit dem Titel Wille zur Macht. Wille zur Macht ist eine Formulierung, die sich häufiger findet bei Nietzsche, aber sie hat es sozusagen als Titel über das ganze Werk gesetzt und sie gibt dieses Hauptwerk, der Wille zur Macht, als Konsequenz und Quintessenz der Philosophie ihres Bruders heraus. Es hat lange, lange gedauert, bis diese Basteleien auch historisch, kritisch, philologisch überhaupt aufgedeckt wurden. Elisabeth Förster Nietzsche starb 1935. Und sie verwaltete das von ihr als Heiligtum 1894 gegründete Nietzsche-Archiv in Weimar und hatte sozusagen die Herrschaft über alle Texte. Und wo die Vorlage ihres Bruders nicht ganz stimmte, da hat sie sie entsprechend verändert. Und da einige böse Briefe von Friedrich an Elisabeth aus dem Nachlass waren, hat sie als Gegengewicht einige Briefe von Friedrich an Elisabeth entsprechend umgemodelt und zum Teil neu geschrieben, sodass sie doch dann wiederum etwas freundlicher klingen, diese Geschwisterauseinandersetzung. Solange Nietzsches geistige Kräfte wach waren, hat er gegen seine Schwester revoltiert. Als Elisabeth sich mit Bernhard Förster verlobt hatte, da schreibt er ihr, ich zitiere, du bist zu meinen Antipoden übergegangen. Ich will es nicht verhehlen, dass ich diese Verlobung als Beleidigung empfinde oder als eine Dummheit, die dir ebenso schaden wird wie mir. Zitat Ende. Und zur Sache dieser nationalen Antisemiten schreibt er ihr, ich zitiere, zum Enthusiasmus für, Zitat, deutsches Wesen, Zitat Ende, hab ich's freilich noch wenig gebracht. Noch weniger aber zum Wunsche, diese, Zitat, herrliche, Zitat Ende, Rasse gar rein zu erhalten. Im Gegenteil, Zitat Ende. Und so weiter. Es ließen sich noch eine ganze Reihe Passagen aus Nietzsches Texten anführen, aus denen deutlich wird, wie sehr ihm diese antisemitische Deutschtümelei seiner Schwester und Bernhard Försters zuwider war. Das alles ist relativ spät ans Licht gekommen. Wie gesagt, Mitte der 30er Jahre stirbt sie. Nietzsche-Archiv in Weimar, schlechtes Foto, aber Sie sehen hier Elisabeth begrüßt von Adolf Hitler oder umgekehrt in Weimar. Der Durchbruch zu einer philologisch zuverlässigen Ausgabe überhaupt von Nietzsches Texten ist erst in den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts gelungen. In den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts, das ist noch nicht lange her, und zwar durch zwei Italiener, nämlich Colli und Montinari. Und wenn Sie Nietzsche lesen wollen, was ich Ihnen nur empfehlen kann, dann tun Sie gut daran, sich an diese beiden Herausgeber zu halten. Ältere Ausgaben sind in der Regel völlig unzuverlässig. Es gibt über Elisabeth auch ein sehenswertes Feature, und zwar einen Filmbericht, ich weiß nicht, ob Sie den noch irgendwo kriegen, der BBC, der ist übersetzt und lief im Saarländischen Rundfunk und in Südwest von Price Jones. Das war ein Journalistenteam der BBC, die Anfang der 90er Jahre des letzten Jahrhunderts die Nachkommen dieser von Förster gegründeten neugermanischen arischen Siedlerkolonie in der Wildnis von Uruguay aufgesucht haben und dort auch einen Film gedreht haben, der sehr spannend ist. Sie haben nämlich dort die beklagenswerten bioanthropologischen Folgen rassereiner Inzucht kennengelernt, denn der arische Genpool dieser Siedlergruppe war so variantenarm, wie das die Biologen sagen würden, dass sich in den 100 Jahren dieses Isolats der Kommune dort die biologischen Degenerationserscheinungen enorm gehäuft haben, sehr beklagenswert. Immerhin reichte die Intelligenz noch dafür, in den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts deutsche Nationalsozialisten, die ja sehr oft auch in Südamerika untertauchten, zu beherbergen. Der weltweit gesuchte KZ-Arzt Mengele hat vermutlich auch in dieser paraguayischen Gruppe gelebt, untergetaucht, bis er dann in Brasilien bei einem Badeunfall identifiziert worden ist. Ja, meine Damen und Herren, Nietzsche als Wegbereiter des Faschismus, das bringt eine Menge Probleme. Denn es ist ja so, die These, dass der faschistische Nietzsche auf das Konto von Elisabeth Förster Nietzsche geht, also die Wehrfrage, trifft nicht den ganzen Zusammenhang. Das ist ein Teil, aber die These ist auch noch irgendwie schief. Denn wenn Sie zum Beispiel Reden und Schriften von Hitler lesen, so finden Sie darin eine Unmenge nietzscheanischer Motive, Themen, Thesen, die nicht einfach nur auf das fatale Wirken von Elisabeth Förster Nietzsche zurückzuführen sind. Es gibt also einen Pfad von Nietzsche zu Hitler. Es wäre ein ganz gefährlicher Unsinn, das zu leugnen. Ich kann davor nur warnen. Aber wenn man sich daran macht, werden die Probleme nicht gerade einfacher. Das ungelöste Problem besteht eben auch darin, dass wir noch viel zu wenig wissen, wie die Zusammenhänge sind. Ich will nur ein Beispiel nennen. Bei Nietzsche spielt zweifelsohne die Rasse eine ganz zentrale Rolle. Viele Phänomene führt er auf rassische Eigenarten zurück, und das ist zweifellos ein Pfad in den Nationalsozialismus. Das kleine Problem, das dabei auftaucht, ist, dass Nietzsche zwar Rassist war, aber ein unbedingter Anhänger der Vermischung von Rassen. Er selbst war von sich subjektiv überzeugt, dass er eigentlich polnische Vorfahren hatte. Und er hat sozusagen diese in seiner Person sich imaginierte Rassenmischung des Polnischen und des Deutschen, des Slawischen und Germanischen, hat er immer als eine besondere Qualität angesehen. Reinhaltung der Rasse, wohlmöglich noch der deutsch-arischen Rasse, war ihm ein Greuel, im Gegenteil. Sie erinnern sich an die Stelle aus dem Brief an Elisabeth. Es ist nicht ganz einfach. Der Rassismus ist sicherlich ein Pfad zu Hitler, aber die Idee der Vermischung der Rassen als ein Ziel, als ein wünschenswertes Ziel, ist ja etwas, was dann doch wiederum wegführt vom Nationalsozialismus. Und vielleicht noch ein Wort zu den Problemen der Nietzsche-Rezeption. Man tut immer gut daran, das langsam zu lesen. Einen Moment, ja. Götzendämmerung oder wie man mit dem Hammer philosophiert, so heißt ein Titel. Achso, ich wollte Ihnen noch eine Sache eben zeigen, das habe ich überlegt. Dieser Pfad, der von Hitler wegführt, der Rassenmischung, der kommt an einigen Stellen noch wieder. Also Vorsicht mit dieser Formel nochmal, Nietzsche als Wegbereiter des Faschismus. Die Formel ist ja redundant. Nicht? Als Sloterdijk seine Reflexionen zur Gentechnik vortrug, nicht? Da sprangen ja die Reflexe der linksliberalen Publizistik sofort an. Zum Beispiel in dieser Collage, Sloterdijk mutiert zu Nietzsche zurück. Das ist natürlich fototechnisch sehr hübsch gemacht, aber es ist eben inhaltlich einfach sehr dumm von der Sache. Deshalb nochmal zu dieser Nietzsche-Rezeption. Ich wollte auf dieses Motiv zurückkommen, wo ein Titel von Nietzsche heißt Götzendämmerung oder wie man mit dem Hammer philosophiert, 1888. Und diese Überschrift mit dem Hammer philosophieren, das wurde ja ein ganz berüchtigtes Schlagwort dann, nicht? Der Philosoph mit einem dicken, schweren Hammer bewaffnet, der sozusagen ein Brutalo eben alles zertrümmert und zerschlägt. So läuft eine ganz gängige Interpretationslinie ja bis heute. Liest man dagegen langsamer, guckt man sich an den Text, im Vorwort zu dieser Schrift Götzendämmerung oder wie man mit dem Hammer philosophiert, so tut sich etwas ganz anderes auf. Also, ich zitiere Ihnen das. Eine andere Genesung, unter Umständen mir noch erwünschter, ist Götzen aushorchen. Es gibt mehr Götzen als Realitäten in der Welt. Das ist mein böser Blick für diese Welt. Das ist auch mein böses Ohr. Hier einmal mit dem Hammer Fragen stellen und vielleicht als Antwort jenen berühmten hohlen Ton zu hören, der von geblähten Eingeweiden redet, welch Entzücken für einen, der Ohren noch hinter den Ohren hat, für mich alten Psychologen und Rattenfänger, vor dem gerade das, was still bleiben möchte, laut werden muss. Zitat Ende. Und weiter unten wird der Hammer ja auch noch erläutert. Nietzsche will nämlich an Götzen, ich zitiere, mit dem Hammer wie mit einer Stimmgabel, Zitat Ende, rühren. Nicht? Und Sie merken, das ist ja nun schon sehr, sehr weit weg jetzt vom brutalen Dreinschläger. Man braucht eben genaue Lektüren und vor allem Ohren hinter den Ohren, um das herauszuhören. Also Nietzsche langsam lesen ist mein Tipp, langsam lesen. In einer seiner nachgelassenen autobiografischen Schriften, Exe Homo, wie man wird, was man ist, so heißt es, da bittet er seine Leser eindringlich, vorne zweimal gleich hintereinander, ich zitiere, verwechselt mich vor allem nicht. Diese Aufforderung ist, nachzukommen, ist bei Nietzsche nicht einfach, zumal wir, was ja auch Nietzsche gewusst hat und was ja auch allzu menschlich ist, eines seiner Lieblingsadjektive, was allzu menschlich ist, wir ja dazu neigen, die Maske, die einer trägt, dann mit seinem Gesicht zu verwechseln. Ja, so viel ganz kurz kürzer als die Polizei erlaubt, dieser Exkurs, wer war Nietzsche? Kommen wir zurück zu unserer Frage Zentralität der Arbeit. Hegel hat, so hatten wir gesagt, startet beim Kampf auf Leben und Tod, bei den beiden Selbstbewusstseinen, die im Kampf auf Leben und Tod gehen, und dann endet er bei der Privilegierung der Arbeit. Marx startet bei Herr und Knecht, also bei der Klassenteilung, und projektiert den Sieg der Arbeiterklasse über ihre Herren. Nietzsche hat ganz andere Probleme. Seine Frage lautet, ich zitiere, wo sind die, für welche sie arbeiten? Zitat Ende. Das ist eine irritierende, komische Frage. Wo sind die, für welche sie arbeiten? Vielleicht versuchen wir uns einmal diese nietzscheanischen Ohren hinter den Ohren auszubilden. Ausgangspunkt ist, wie gesagt, dass gearbeitet wird bei ihnen. Aber für wen? Für den Kapitalisten, für den Unternehmer. Das wäre ja die Antwort, also eigentlich eine unsinnige Frage, wo sind die, für welche sie arbeiten? Man könnte aber auch die Ohren spitzen und versuchen, den Unterton herauszuhören. Vielleicht den Unterton, wo sind die Herren, für die sie arbeiten? Wo sind die Herren, die befehlen und genießen? Sie erinnern sich an Hegel. Kann man diese Kapitalisten ernsthaft als Herren bezeichnen? Als vornehme, edle, souveräne Herren? Und Nietzsches Unterton könnte lauten, und er konzentriert sich auf die Wehrfrage natürlich, na, seht die euch doch an, wer das ist. Das sind doch keine Herren. Nicht? Esser, Ackermann, Klammer auf, Klammer zu, nicht? Das sind doch sehr zweifelhafte Kreaturen, könnte er sagen. Das sind doch eher Gangster, nicht? Wo sind die, für die gearbeitet wird? Mehr und mehr Menschen werden Arbeiter. Das konstatiert Nietzsche auch, aber diejenigen, für die sie arbeiten, wo sind die? Vermehrung der Knechtschaft allerdings, aber auf der Herrenseite Fehlanzeige. Wo sind da die, die wie Hegel den Kampf auf Leben und Tod gewagt haben, die, die ungebrochen weiterkämpfen, die vornehmen Herren? Sie sind eigentlich nur noch als eine Karikatur erhältlich. Sie schämen sich der Seite des Genusses und vor allem, für Nietzsche das Schlimmste, sie reden schon selber davon, dass sie arbeiten. Naja, also nehmen wir zum Beispiel unsere Herrschaft, der Bundeskanzler. Worauf ist er stolz? Nicht darauf, dass er seine Arbeit ordentlich macht. Oder der Vorsitzende des BDI, worauf ist er stolz? Nicht auf seine Produktivität, auf seine Arbeitsleistung. Die Herren schuften. Ja, sie arbeiten mehr als die Knechte. Sie haben nämlich eine 50- bis 60-Stunden-Woche, eigenen Erklärungen zufolge. Also, Nietzsche merkt, diese Hegelsche Konstruktion stimmt nicht mehr ganz. Oder ihr Resultat, der Sieg des knechtischen Bewusstseins, erbreitet sich aus ohne Gegenhalt. In der Fröhlichen Wissenschaft heißt es, ich zitiere, die Arbeit bekommt immer mehr alles gute Gewissen auf ihre Seite. Der Hang zur Freude nennt sich bereits Bedürfnis der Erholung und fängt an, sich vor sich selber zu schämen. Man ist es seiner Gesundheit schuldig, so redet man, wenn man auf einer Landpartie ertappt wird. Ja, es könnte bald so weit kommen, dass man einem Hange zur Vita Contemplativa, das heißt zum Spazierengehen mit Gedanken und Freunden, nicht ohne Selbstverachtung und ohne schlechtes Gewissen nachgäbe. Nun, ehedem war es umgekehrt. Die Arbeit hatte das schlechte Gewissen auf sich. Ein Mensch von guter Abkunft verbarg seine Arbeit, wenn die Not ihn zum Arbeiten zwang. Der Sklave arbeitete unter dem Druck des Gefühls, dass er etwas Verächtliches tue. Das Tun selber war etwas Verächtliches. Vornehmheit und die Ehre sind allein bei Otium und Bellum, also bei Muße und Krieg, so klang die Stimme des antiken Vorurteils. Zitat Ende. Also mit der Heraufkunft der modernen Arbeitsgesellschaft findet eine Verschiebung statt. Man schämt sich nicht mehr, dass man arbeiten muss. Man schämt sich, wenn man nicht arbeitet. Ja, auch die Reichen um 1900, sie schämen sich, reich zu sein. Nicht? Sie verbergen ihren Reichtum, folgen der Regel nicht zu protzen. Die Arbeit, sagt Nietzsche, bekommt immer mehr alles gute Gewissen auf ihre Seite. Was steht dahinter? Nietzsche, mit dem Hammer wie mit einer Stimmgabel philosophierend, versucht nun den Götzen Arbeit auszuhorchen, abzuklopfen. Er notiert unter dem Titel Lobredner der Arbeit, das ist aus der Morgenröte. Ich habe übrigens diese Passagen, sind alle im Handout nach der Colli Montinari-Ausgabe angegeben, auch wenn es nur kleine Stücke sind, sodass Sie das nachlesen können. Lobredner der Arbeit heißt ein Aphorismus, ich zitiere, bei der Verherrlichung der, Zitat, Arbeit, beim unermüdlichen Reden von, Zitat, Segen der Arbeit, sehe ich denselben Hintergedanken wie bei dem Lobe der gemeinnützigen, unpersönlichen Handlungen, den der Furcht vor allem Individuellen. Im Grunde fühlt man jetzt beim Anblick der Arbeit, man meint immer dabei jene harte Arbeitsamkeit von früh bis spät, dass eine solche Arbeit die beste Polizei ist, dass sie jeden im Zaume hält und die Entwicklung der Vernunft, der Begehrlichkeit und des Unabhängigkeitsgelüsts kräftig zu hindern versteht. Denn sie verbraucht außerordentlich viel Nervenkraft und entzieht dieselbe dem Nachdenken, Grübeln, Träumen, Sorgen, Lieben, Hassen. Sie stellt ein kleines Ziel immer ins Auge und gewährt leichte und regelmäßige Befriedigung. So wird eine Gesellschaft, in welcher fortwährend hart gearbeitet wird, mehr Sicherheit haben. Und die Sicherheit betet man jetzt als die oberste Gottheit an. Und nun, Entsetzen, gerade der Arbeiter ist gefährlich geworden. Es wimmelt von, in Häkchen, gefährlichen Individuen. Und hinter der Gefahr der Gefahren das Individuum. Zitat Ende. Also, Arbeit die beste Polizei, Sicherheit als oberste Gottheit und die Gefahr hinter den Gefahren das Individuum. Das Individuum eben mit der Vernunft und Begehrlichkeit des Unabhängigkeitsgelüsts, das Individuum, in dem sich ja etwas von dieser verloren geglaubten Herrenseite, eine Art Herreninstinkt, zeigt. Aber ich habe noch eine schöne von Horst Jansen noch ein Nietzsche-Porträt gemalt. Ja, aber wie sieht es mit der Arbeiterklasse aus zu Nietzsches Zeiten? Vielleicht lese ich Ihnen den Rat, den Nietzsche der Arbeiterklasse gibt, vor. Unter der Überschrift Der unmögliche Stand heißt das. Das ist auch aus der Morgenröte. Der unmögliche Stand. Eine längere Passage, aber sie fasst eigentlich das Wesentliche schon gut zusammen. Arm, fröhlich und unabhängig. Das ist beisammen möglich. Arm, fröhlich und Sklave, das ist auch möglich. Und ich wüsste den Arbeitern der Fabriksklaverei nichts Besseres zu sagen, gesetzt sie empfänden es nicht überhaupt als Schande dergestalt, wie es geschieht als Schrauben einer Maschine und gleichsam als Lückenbüßer der menschlichen Erfindungskunst verbraucht zu werden. Pfui, zu glauben, dass durch höhere Zahlung das Wesentliche ihres Elends, ich meine ihre unpersönliche Verknechtung, gehoben werden könne. Pfui, sich aufreden zu lassen, durch eine Steigerung dieser Unpersönlichkeit innerhalb des maschinenhaften Getriebes einer neuen Gesellschaft, könne die Schande der Sklaverei zur Tugend gemacht werden. Pfui, einen Preis zu haben, für den man nicht mehr Person, sondern Schraube wird. Seid ihr die Mitverschworenen in der jetzigen Narrheit der Nationen, welche vor allem möglichst viel produzieren und möglichst reich sein wollen? Eure Sache wäre es, ihnen die Gegenrechnung vorzuhalten. Wie große Summen inneren Werts für ein solches äußerliches Ziel weggeworfen werden. Wo ist aber euer innerer Wert, wenn ihr nicht einmal mehr wisst, was frei atmen heißt? Euch selber nicht einmal notdürftig in der Gewalt habt, eurer wie eines abgestandenen Getränks allzu oft überdrüssig werdet, nach der Zeitung hinhorcht und den reichen Nachbarn anschielt, lüstern gemacht durch das schnelle Steigen und Fallen von Macht, Geld und Meinung, wenn ihr keinen Glauben mehr an die Philosophie, die Lumpen trägt, an die Freimütigkeit des Bedürfnislosen habt, wenn euch die freiwillige, idyllische Armut, Berufsehelosigkeit, wie sie recht wohl den Geistigeren unter euch entstehen sollte, zum Gelächter geworden ist, dagegen die Pfeife der sozialistischen Rattenfänger immer im Ohre tönt, die euch mit tollen Hoffnungen brünstig machen wollen, welche euch heißen, bereit zu sein und nichts weiter, bereit von heute auf morgen, sodass ihr auf etwas von außen her wartet und in allem sonst lebt, wie ihr sonst gelebt habt, bis dieses Warten zum Hunger, zum Durst, zum Fieber und zum Wahnsinn wird und endlich der Tag der Bestia Triumphans in aller Herrlichkeit aufgeht. Dann macht er einen Gedankengestrich und fährt fort. Dagegen sollte doch jeder bei sich denken, lieber auswandern und in frischen Gegenden der Welt Herr werden suchen und vor allem Herr über mich selber, den Ort so lange wechseln, als noch irgendein Zeichen von Sklaverei mir winkt, dem Abenteuer und dem Kriege nicht aus dem Wege zu gehen und für die schlimmsten Zufälle den Tod in Bereitschaft zu halten. Nur nicht länger diese unanständige Knechtschaft, nur nicht länger dieses sauer und giftig und verschwörerisch werden. Das wäre die rechte Gesinnung. Die Arbeiter in Europa sollten sich als Stand förderhin für eine Menschenunmöglichkeit und nicht nur, wie meistens geschieht, als etwas hart und unzweckmäßig Eingerichtetes erklären. Sie sollten ein Zeitalter des großen Ausschwärmens im europäischen Bienenstocke heraufführen, wie dergleichen bisher noch nicht erlebt wurde. Und durch diese Tat der Freizügigkeit im großen Stil gegen die Maschine, das Kapital und die ihnen jetzt drohende Wahl protestieren, entweder Sklave des Staates oder Sklave einer Umsturzpartei werden zu müssen. Und Nietzsche fantasiert dann weiter, was denn passieren könnte, wenn die Arbeiterklasse auswandert, sich in eine in frei umherschweifende, arbeitsflüchtige Migranten verwandelt. Er schreibt, ich zitiere, immerhin mag es dann an Arbeitskräften, in Häkchengesetz Arbeitskräften, etwas fehlen. Vielleicht wird man sich dabei besinnen, dass man an viele Bedürfnisse sich erst seitdem gewöhnt hat, seit es so leicht wurde, sie zu befriedigen. Man wird einige Bedürfnisse wieder verlernen. Vielleicht wird man dann Chinesen hereinholen. Und diese würden die Denk- und Lebensweise mitbringen, welche sich für arbeitsame Ameisen stickt. Ja, sie könnten im Ganzen dazu helfen, dem unruhigen und sich aufreibenden Europa etwas asiatische Ruhe und Betrachtsamkeit, was am meisten wohl Not tut, asiatische Dauerhaftigkeit ins Geblüt bringen. Zitat Ende. Ins Geblüt bringen, also wieder diese Idee der Rassenmischung. Nicht? Ein Europa täte eine Rassenmischung globalen Ausmaßes, insbesondere mit den Chinesen, nur gut. Das war die nietzscheanische Perspektive Ende des 19. Jahrhunderts. In dem Vorschlag ist natürlich auch viel Ironie enthalten. Auch hier gilt eben, verwechselt mich nicht. Aber vielleicht halten wir fest, was wir bisher gehört haben. Für Nietzsche ist der Ausgangspunkt der Sieg der Arbeitsgesellschaft. Die Herren, für die gearbeitet wird, sie sind nur noch Karikatur dessen, was einmal Herr hieß. Und wenn man nicht einmal mehr genau sagen kann, für wen da ernstlich gearbeitet wird, so kann Nietzsche aber doch diagnostisch feststellen, wogegen die Arbeit ein Mittel ist. Die Arbeit ist ein Mittel, nämlich gegen die Gefahr aller Gefahren, gegen das Individuum. Eben gegen das Individuum, das seinen Wert nicht in die Arbeit setzt. Das Individuum, das sich erinnert, was es überhaupt heißt, frei atmen. Und das Individuum, das sich in der Gewalt hat, so weit in der Gewalt, dass es Herr über sich selber ist, dass es nicht abhängig ist von der Zeitung, dass es seinen Ort so lange wechselt, als nach irgendein Zeichen der Sklaverei winkt. Die große Frage nun, die Nietzsche beschäftigt hat, nachdem diese diagnostischen Seiten herausgestellt ist, ist die, wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass sich diese Arbeitsgesellschaft hat etablieren können? Wie konnte das geschehen, dass die Arbeit immer mehr alles gute Gewissen auf ihre Seite gebracht hat? Und diese Frage, gutes Gewissen, sie führt eben in dem Bereich der Moral. Die Frage lautet, wie konnte die Herrenmoral gegenüber der Knechtsmoral unterliegen? Wie konnte die Herrenmoral aus der Knechtsmoral unterliegen? Sie kennen ja nun schon Hegels Version für diese Frage. Sieg der Knechte, die Knechte arbeiten den Herrn hinweg. Aber diese Hegelsche Version ist für Nietzsche unzureichend. Also vielleicht nochmal Stichworte, nicht? Sieg der Arbeitsgesellschaft. Und er formuliert das um, Sieg der Arbeitsmoral, das ist für ihn Knechtsmoral, das ist Sklavenmoral. Und dann die Frage, wie wurden aus Herren Knechte? Wie konnte das passieren? In einem Fragment auf dem Nachlass, das will ich Ihnen zum Schluss heute vorlesen, gibt es die Spur einer Antwort, die ich nächstes Mal weiterverfolgen werde. Da heißt es, wenn zwei organische Wesen zusammenstoßen, wenn es nur Kampf gäbe um das Leben oder die Ernährung, wie? Fragezeichen, setzt er dahinter und fährt fort, es muss den Kampf um des Kampfes willen geben. Und, fährt er fort, Herrschaft ist das Gegengewicht der schwächeren Kraft ertragen. Also eine Art Fortsetzung des Kampfes. Gehorchen, schreibt er, ist ebenso ein Kampf. So viel Kraft eben zum Widerstehen bleibt. Also die Thematik ist ja die Hegelsche Herr-Knecht-Thematik, aber Hegel hat etwas übersehen. Was hat er übersehen? Er hat nur auf die Seite des Kampfes um Selbstbewusstsein, beziehungsweise die Angst vor dem Verlust des Lebens, um das um etwas gesetzt. Nur auf diese Seite, dass es um etwas geht. Was er nicht gesehen hat und was für Nietzsche jetzt in den Vordergrund rückt, ist, dass es im Kampf auch eine Dimension des Kampfes als Selbstzweck gibt. Kampf um des Kampfes willen. Nicht um etwas anderes willen, sondern um des Kampfes willen. Kampf ist nicht reduzierbar auf Zwecke und Ziele, sondern in ihm findet auch ja, so etwas wie eine Selbstentfaltung, eine Selbstausdehnung, eine Selbstkonstitution statt, egal worum es geht. Eine Steigerung der Vitalität. Vielleicht wie wir das heute in manchen sportlichen Haltungen noch kennen. Wo ja die Frage, Kampf um was? Ja, machen die das da, um diesen Blechpokal zu kriegen? Ja, Gott, vielleicht auch, nicht? Es gibt einen positiven Selbstzweck des Kampfes und das hat Hegel übersehen und von daher auch immer ein Interesse an der Beendigung des Kampfes. Bei Nietzsche gibt es diese Beendigung überhaupt nicht. Herr und Knecht sind nicht das Ende des Kampfes, vielmehr ist Herr sein, sagt er, herrschen ist das Gegengewicht der schwächeren Kraft ertragen. Ebenso beim Knecht, er ist auch ganz und gar nicht innerlich aufgelöst wie bei Hegel, sondern sein Gehorchen ist auch nur eine Fortsetzung des Kampfes, wo, wie Nietzsche schreibt, so viel Kraft eben zum Widerstehen bleibt. Zitat. Meine Damen und Herren, Sie merken, diese Geschichte Herr und Knecht kennt viele Varianten im 19. Jahrhundert. Hegel, Marx, Nietzsche. Nächstes Mal werde ich mit Nietzsche, Beantwortung von Nietzsches Frage, warum wurden aus Herren Knechte weitermachen, haben Sie vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.